Wie kann ich mir das Kapitel F7 Intelligenzminderung vorstellen? Ich dachte, wir lernen heute mal zusammen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich habe auch das ICD-10 mal dabei und dachte mal, wir erarbeiten uns das heute gemeinsam hier ein bisschen, um eine Orientierung zu bekommen. Also, lass uns mal kurz überlegen. Das Thema F7, Intelligenzminderung. Wie sehr hast du dich mit diesem Kapitel vielleicht schon beschäftigt? Also normalerweise ist es ein Kapitel, was nicht sehr umfangreich ist. Im ICD-10 eigentlich das kürzeste Kapitel und was sich damit beschäftigt, mit dem Thema Intelligenz. Vielleicht kannst du dich selber auch noch daran erinnern, dass du mal in der Schule, vielleicht in der 4. Klasse, so eine Art Intelligenztest gemacht hast, damit eben geguckt werden kann, okay, welche Schulform könnte denn in der Zukunft die richtige für dich sein? Und vielleicht erinnerst du noch an Intelligenztest. Hab schon mal was vom Wechsler-Test gehört, verschiedene Dinge. So, was würdest du denn sagen, umfasst denn überhaupt Intelligenz? Kannst du mit diesem Begriff überhaupt etwas anfangen, Intelligenz? Lass uns erstmal, ich mag ja mal gern assoziativ lernen, also so ein bisschen anknüpfen. Was fällt dir alles zu diesem Thema denn ein, zum Thema Intelligenz? Da fällt dir möglicherweise so ein Begriff ein, aha, Hochbegabung, ja, also was wie Hochbegabung oder Minderbegabung. Also, erstmal können wir vielleicht, wenn wir von Intelligenz sprechen, es gibt also diesen Intelligenzquotienten, IQ. In den Jahren, so ich weiß nicht, ob es in den 80er, 90er Jahren waren, kam so EQ dazu, emotionale Intelligenz. Also heute versuchen wir das schon alles ein bisschen weiter zu fassen, aber insgesamt geht es eher bei dem IQ um diese analytischen Fähigkeiten. Und die Frage, inwieweit ist jemand dann auch, wenn wir jetzt über Intelligenzminderung sprechen, normal beschulbar, was kann er lernen, wo hat er möglicherweise Defizite? Und wenn jemand eine Intelligenzminderung hat, dann ist es so, dass er signifikante Einschränkungen in seinem Leben erlebt, in solchen Fähigkeiten wie Denken, wie Problemlösen, wie dem Verständnis von komplexen Denkoperationen. Und dies wird in so einem Intelligenztest eben abgeprüft. Gleichzeitig spielt bei der Intelligenzminderung auch die Fähigkeit eine Rolle, die ich nicht so ausgeprägt habe, so adaptive Fähigkeiten, also wie ich mich an eine Situation anpassen kann, also lernen auch, genauso das Gleiche wie mit der sozialen Integration oder soziale Fertigkeiten, die natürlich eine Rolle spielen. So, und wir haben dann Einstellungsgrade, so leichte Intelligenzminderung bis hin zum mittlere Intelligenzminderung, schwere, das gehen wir gleich nochmal durch. Ermittelt wird das in einem Intelligenztest, ja, und in diesem Intelligenztest ist es so, dass zum Beispiel das Sprachverständnis abgeprüft wird, aber auch natürlich die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Dazu gibt es dann unterschiedlichste Aufgaben, ne? Also Sprache, wie weit das Sprachverständnis da ist. Dazu komme ich gleich noch, wenn wir auch über Kapitel F8 sprechen. Verarbeitungsgeschwindigkeit, welche Fähigkeiten jemand im Arbeitsgedächtnis mitbringt oder auch wie stark jemand räumlich visuell Dinge verarbeiten kann. So. Und das wird dann gemacht durch Tests auch des Allgemeinwissens, durch Geschwindigkeitstests, dass jemand Kind innerhalb von kürzerer Zeit Dinge schnell abliefern soll. Auditive Merkfähigkeit wird überprüft, aber auch eben Aufgaben, die das räumliche Denken entsprechen. Also das macht Sinn, es macht aus meiner Sicht auch Sinn, das öfter mal zu testen, weil ich habe das schon erlebt, das hat mir jemand berichtet, gerade wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte, dann hat man ja viel auch mit diesen Testungen zu tun, dass es immer auch sowas wie Störvariablen gibt. Was sind denn jetzt Störvariablen? Stell dir vor, dein Kind macht einen Intelligenztest und da ist im Hintergrund die ganze Zeit eine richtig laut tickende Uhr, sodass du das Gefühl hast, du kannst dich gar nicht richtig konzentrieren. Und vielleicht sagt das Kind das gar nicht, aber das ist eine Form der Störvariable. Ja, also es ist ja immer schwierig, aus meiner Sicht, ganz objektive Tests zu machen. Ja, und nochmal, Tests spiegeln aus meiner Sicht nie die komplette Wirklichkeit dar. Sie sollen uns eine Orientierung geben. Deswegen darf man die auch immer wieder ein bisschen kritisieren. Aber nichtsdestotrotz macht es Sinn, sowas eben einzuschätzen, damit man vielleicht auch die Kinder nicht überfordert. So. Wir haben über Intelligenztests in dem Sinne gesprochen, dass wir sagen, es gibt einen Quotienten, ja, und da gibt es so eine gaußsche Normalverteilung, so nennt die sich, und anhand dessen gibt es halt die Einstellungsgrade. So wissen wir, dass eine durchschnittliche Intelligenz von 85 bis 114, das ist so ein Wert, ja, wo durchschnittliche Intelligenz stattfindet. Dann sagt man so von 115 bis 129 gibt es eine überdurchschnittliche Intelligenz und dann so ab 130, ja, beginnt die Hochbegabung. So, auf der anderen Seite ist es dann so, eine unterdurchschnittliche Intelligenz gibt es so bei 70 bis 84 und dann kommen wir in die Bereiche, wo du vielleicht auch mal im ICD-10 dann nachschauen möchtest, wo wir sagen, wo wir davon sprechen, einer leichten Intelligenzminderung, das ist 50 bis 69 und das entspricht ungefähr einem mentalen Alter. Ja, du kannst ja auch erwachsen sein, aber wenn du einen Intelligenzquotienten von 50 bis 69 hast, dann bist du ungefähr in der Lage, die Dinge auszuführen oder zu erfassen, die jemand erfasst mit im Alter von 9 bis 12 Jahren. Oder eine mittelgradige Intelligenzminderung geht dann vom Intelligenzquotienten 35 bis 49. Das entspricht einem mentalen Alter von ungefähr 6 bis 9 Jahren. Schwere Intelligenzminderung 20 bis 34, der Quotient ungefähr mentales Alter 3 bis unter 6 Jahre. Und bei der schwersten Intelligenzminderung, das ist unter 20, das entspricht dann einem mentalen Alter von unter 3 Jahren. Das hat man nur gemacht, damit man ja so ein bisschen das fassen kann, damit man das vielleicht erfassen kann, was jemandem möglich ist. Ja? Also wenn wir mit jemandem oder wenn wir über jemanden sprechen, das ist jetzt nur eine Orientierung, ja, von einer leichten Intelligenzminderung, ja, was ist denen möglich? Eine einfache praktische Tätigkeit ist noch möglich, Besuch einer individuellen Förderschule, ja, mit Lernförderungsmöglichkeiten. Mittelgradige Intelligenzminderung, das solltest du in jedem Fall lernen, was war das nochmal, 35 bis 49, wird immer von der Familie oder von Institutionen abhängig sein, vielleicht sind so einfache Tätigkeiten in Werkstätten möglich. Schwere Intelligenzminderung, 20 bis 34, ganz mehrheitlich sogar in Institutionen untergebracht und ein Schulbesuch ist kaum möglich. Häufig gibt es zusätzliche Behinderungen. Ja? Und unter die schwersten Intelligenzminderungen, das sind dann häufig Pflegefälle. Ich habe das selber in meiner Zivildienstzeit erlebt. Da war es dann eben so, dass ich ein schwerstbehindertes Kind betreuen durfte. Und das hat mich damals sehr geprägt, sehr mitgenommen, weil das war von 8 bis 13 Uhr. Und ich weiß, dass ich mich damals nachmittags immer noch mal hinlegen musste, weil ich so unglaublich erschöpft war und ich mochte mir damals gar nicht vorstellen, wie das für Familien sein muss, wie das der Fall ist, wie stark das Familien auch belasten kann. Ja, ich habe eine Schülerin, die sich damit sehr intensiv beschäftigt, auch in eigener Praxis, diese Menschen, diese Familien zu unterstützen, weil nicht selten gehen dann ja auch Beziehungen zu Bruch, eine Ehe geht kaputt, weil die Belastungen einfach so stark sind. Und dann ist die ethische Frage auch im Raum, gebe ich mein Kind jetzt in so eine Art Internat, bleibt es zu Hause, da ist das mit ganz vielen Schuldgefühlen verbunden. All das sind Themen, die Menschen dann unglaublich stark beschäftigen können. Und das zeigt dann auch wieder, wo ein psychotherapeutischer Bedarf sein kann. Einerseits an dem Thema der Intelligenzminderung, dass Eltern versuchen, das einzuteilen und eine Orientierung zu finden. Und das macht ja Sinn, wenn du in dem Bereich Kinder und Jugendliche arbeiten möchtest, dass du dich da auch wirklich gut auskennst. Und auf der anderen Seite gibt das ja Herausforderungen für die Familie. Also stell dir vor, da ist ein Ehepaar, hat zwei Kinder, ein Kind ist mehrfach behindert möglicherweise, so wie es damals in meinem Zivildienst war. Und ja, wie ist das für das Geschwisterkind, wenn jetzt die Aufmerksamkeit immer stärker zu einem Kind geht? Was macht das mit der Ehe, mit dieser Belastung? Also da sind so, so viele Themen, die wirklich, wo Menschen Unterstützung brauchen. Deswegen finde ich diese Arbeit dieser ehemaligen Schülerin einfach extrem hilfreich und gut. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du über dieses Thema denkst, würde mich wirklich sehr stark interessieren. Hast du damit Kontakt? Hast du Verwandte, Bekannte selber? Wie erlebst du diese belastende Situation? Natürlich heißt das, das klingt jetzt so, als wenn es nur belastend ist. Natürlich ist die Liebe zu einem Kind das Unerschöpflichste, was es gibt und was unglaublich viel zurückgibt. Ja, das ist, möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, überhaupt gar nicht. Das ist das Wertvollste, aber ich möchte eben auch nicht das unterschätzen, was Menschen da in dem Bereich einfach alles leisten, wovor ich absolut meine Hochachtung habe. Ich habe selbst einen behinderten Onkel gehabt, das heißt, ich bin damit groß geworden und ich habe immer meine Oma bewundert, die sich wirklich jeden Tag um ihn gekümmert hat. Er hat immer dort gelebt, auch mit 45 noch oder 50. Das ging alles nicht anders. Und deswegen ist es für mich normal, wie gesagt, damit groß zu werden. Aber ich kann alle Menschen eben auch verstehen. Wichtig ist, wenn ihr euch für die Prüfung vorbereitet, in dem Bereich der Kategorie F7, dass ihr auch etwas über Ursachen und die Ätiologie einfach wisst, ne? Also, dass ihr einfach wisst, dass es bestimmte Begrifflichkeiten des Down-Syndroms gibt, dass ihr einfach wisst, okay, was ist da möglicherweise bei der Geburt, also vorgeburtlich passiert, was zu einer Intelligenzminderung geführt haben könnte, was könnte während der Geburt passiert sein oder eben auch, was kann nach der Geburt passiert sein. Ja? Also es gibt natürlich auch Umweltfaktoren wie extreme Vernachlässigung, sodass keine körperliche Stimulation stattgefunden hat für das Baby nicht ausreichend. Das heißt, dass die kognitive Entwicklung ganz stark beeinflusst worden ist. Es gibt schwere Missbrauchssituationen, die natürlich dann zu Entwicklungsverzögerungen geführt haben können. Aber natürlich auch eben Sauerstoffmangel bei der Geburt. All diese Sachen spielen da natürlich eine Rolle, wie Komplikationen auch während der Schwangerschaft und Geburt, Infektionen bei der Mutter, Röteln, Toxoplasmose, andere Infektionen, Substanzmittelgebrauch während der Schwangerschaft spielt natürlich auch eine Rolle. Denkt mal an das Thema Alkohol oder falls du den Begriff schon mal gehört hast, Alkoholembryomyopathie oder fetales Alkoholsyndrom, da kannst du mal schauen, also welchen Einfluss dann dieser Substanzmissbrauch hat, den die Mutter dann vollzogen hat auf das Kind. Das ist nicht ohne, das ist auf jeden Fall. Dann natürlich auch Umweltgifte, die eine Rolle gespielt haben. Sauerstoffmangel habe ich schon erzählt, Mangelernährung, Infektionskrankheiten. Also das nur mal für dich als Übersicht, dass wir einmal auch mal über die Kategorie F7 gesprochen haben. Für das Kapitel F8 mache ich noch mal ein eigenes Video. Du musst, ich sag mal, keine kompletten Kenntnisse über das Thema F7 haben, aber du solltest schon wissen, okay, welche Intelligenzquotienten gibt es? Es gibt eine gaußsche Normalverteilung und was ist welchem Intelligenzquotienten zuzuordnen im Sinne dieses mentalen Alters, was ist jeweils in den jeweiligen Entwicklungsstadien möglich mit dem jeweiligen Intelligenzquotienten, wenn es ja eine schwere Intelligenzminderung gibt, eine mittlere Intelligenzminderung, schwer ist, dass du das einfach ein bisschen einordnen kannst. Das wäre so im Sinne des Prüfungswissens. Ansonsten, wenn du in der Praxis damit arbeiten möchtest, ist wichtig, dass du solche Tests kennst, dass du weißt, okay, welche Test zählt auch auf was ab. Und wie du dann auch Aufklärung machen kannst für die Eltern, die manchmal dann ja ganz, ganz stark verunsichert sind. Und damit gehen ja auch dann viele Fragestellungen einher. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass so das Thema emotionale Intelligenz auch immer mehr in den Vordergrund gerückt wird und nicht nur diese analytischen Fähigkeiten, die früher nur eine Rolle gespielt haben, ja, aber fürs Schulsystem immer noch eine große Rolle spielen. Also, das mal zu diesem Thema. Wenn dir das Video gefallen hat, du mehr davon möchtest, gib dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Abonniere unseren Kanal, das ist völlig kostenfrei. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und ich sage für heute Tschüss, bis demnächst, dein Dirk.